Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Futsal-Aktivisten. Heute wieder zu einem neuen Podcast von Mr. Futsal mit mir, Daniel Weimer. Und trotz des Orkans Sabine, heute hier perfekt im geschützten Bereich des Podcast-Studios bei mir zu Hause. Und diese Woche, im Gegensatz zu den letzten Wochen, in welchen ich mich dann doch eher fokussiert habe auf organisatorische Verbands- und Vereinsarbeit, heute endlich ein Thema, was wir bisher nur ganz wenig hatten, nämlich wirklich zurück in die Trainingshalle und wirklich um das Futsalspiel selber diskutieren und sprechen. Und da habe ich mir heute ein Thema rausgesucht, was ich selber auch teilweise auch echt noch, wo ich selber blank bin oftmals, das ist das Thema Fitness, Agilität, Schnelligkeit, Koordination. Und genau für dieses Thema, was mit Sicherheit eigentlich jeden Trainer, Spieler irgendwie tangiert und interessiert, habe ich mir heute einen perfekten Gast eingeladen, der sowohl Futsalerfahrung hat, als auch beruflich im Fitnessbereich arbeitet. Und mein Gast ist 35, kommt aus Braunschweig, hat Futsal gespielt ab 2013 beim BFC Braunschweig, auch Mitbegründer. Dann ab 2017 bei Eintracht Braunschweig, der Wechsel. Hat dann bis 2019 Spielertrainer bei Eintracht Braunschweig gemacht. Ist dann aufgrund Familie und Beruf etwas kürzer getreten. Jetzt eben als Abteilungsleiter dort aktiv. Und in der beruflichen Laufbahn selber immer getrieben vom Traum des Profisportlers oder Fußballers. Immer grell im Interesse des Fitness gewesen, dann auch Sportwissenschaft und Mathe studiert, sogar 6 Jahre als Lehrer gearbeitet, dann aber der Schritt 2016 hin zur Leidenschaft als Personal Trainer gearbeitet und jetzt 2019 relativ neu sein eigenes Functional Training Studio aufgemacht, also voll an der Quelle von Fitness und herzlich willkommen, Arne Ruf.
Ja, Daniel, vielen Dank für die Blumen. Schön, dass ich in eurem Podcast sein darf.
Ja, ich danke dir für die Zeit, einen Mann aus dem Metier zu haben. Ist es Arne Ruf oder Arne Ruf? Vielleicht, dass man direkt irgendwann.
Ja, einen kurzen F, wir sagen Arne Ruf.
Arne Ruf, gut.
Das passt besser.
Dann sind wir da schon mal sicher. Der Einstieg heute in dieses Thema Fitness ist unglaublich wichtig für alle und aber auch unglaublich viel Halbwissen, habe ich selber das Gefühl, wo du uns, mir, der Community mit Sicherheit helfen kannst, mal deine Philosophie darzulegen. Und einsteigen würde ich vielleicht direkt mit dem Punkt Training, Fitness im Futsal. Was sind so deine, warum ist Futsal anders? Was ist das Spezifische, was für Fitness wichtig ist im Futsal?
Okay, wenn wir den Vergleich vielleicht zum Fußball ranziehen, ist es halt so, dass natürlich der Platz viel kleiner ist. Wir haben statt 11 haben wir fünf Spieler auf dem Platz, spielen 5 gegen 5 und dadurch ergibt sich natürlich ähnliche Parameter wie im Fußball, nur dass wir eben natürlich weiter eine Intervallsportart haben, aber viel, viel mehr Richtungswechsel und ich denke, dass die Anzahl der Richtungswechsel sich noch deutlich erhöht, was eben vom Anspruch an den Schüler jetzt ist, dass er noch mehr Stabilität benötigt, braucht er eben noch mehr Kraft im Antritt, Kraft bei den Richtungswechseln. Das sind so die Parameter, natürlich mehr Kraft bzw. Stabilität im Zweikampf. Das sind so die Sachen, die sich auf jeden Fall vom Fußball unterscheiden. Ansonsten, ja, wie gesagt, eine Intervallsportart mit sehr, sehr vielen Richtungswechseln. Das sind die Eckdaten.
Mit welcher Sportart würdest du es dann aus Bereich Fitness, Agilität, Koordination am ehesten vergleichen?
Ja, das ist schon schwierig zu sagen. Also es ist natürlich vom Feld her ähnlich wie im Basketball. Also es kommt, finde ich, von den Parametern wahrscheinlich schon am ehesten hin.
Und als Einstieg vielleicht zu deiner eigenen Philosophie, gibt es etwas, wo du sagen würdest, dein Konzept ganz grob als oberster Punkt, so eine Maxime, die du hast?
Ja, die Maxime, die ich habe als Personal Trainer, ist halt auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Das kann ich so schon mal sagen. Das heißt, zuerst kommt für mich die Qualität der Bewegungsmuster. Da kann ich vielleicht später auch noch was zu sagen. Und dann kommt für mich eigentlich sozusagen das eigentliche Konditionieren. Das heißt, Arbeit an der Ausdauer etc. pp. Aber zuallererst ist eben wichtig, dass die Qualität der Bewegungsmuster stimmt.
Erst, das ist eigentlich so der, hört sich das für mich Grobe. Total super spannend an. Kann ich mir hier selber auch jetzt noch gar nichts drunter vorstellen. Eigentlich kannst du direkt da reingehen, mal vielleicht zu erklären, was du unter diesen Bewegungsmustern, dieser ersten Punkt Quantität und Qualität verstehst da.
Genau, es gibt verschiedene Bewegungsmuster, die sportartübergreifend gleich sind. Das ist einmal die Squat-Position, also ein symmetrischer Stand. Den wird man in jeder Sportart finden. Dann hat man einen asymmetrischen Stand. Das wäre so eine Art Ausfallschritt. Es gibt einen Einbeinstand. Ja, das ist im Prinzip dann auch die drei Bewegungsmuster, die wir vornehmlich im Sport wiederfinden. Und die sollte man eben so trainieren, dass sie Qualität haben und dass wir nicht in irgendeiner Weise keine Stabilität haben, dass Mikrotraumata entstehen und schlimmstenfalls sich eben der Athlet durch eine Dauerbelastung oder eine falsche Dauerbelastung am Ende des Tages im Spiel verletzt.
Unter Qualität verstehst du jetzt in dem Zusammenhang, dass diese Position und diese Bewegungen dann entsprechend bestmöglich ausgebaut werden?
Ja, genau. Das ist korrekt, ja. Also es gibt dann natürlich verschiedene Kategorien, wie man die Bewegung klassifizieren kann, ja, oder wie man die bewerten kann. Und es gibt durchaus einen Mindeststandard, den jeder Athlet erreichen sollte. Mhm. Und darunter sollte man den eigentlich nicht spielen lassen. Aber es sieht natürlich in der Praxis anders aus, das muss man ganz klar sagen.
Wahrscheinlich auch je nach Niveau, auf dem man spielt.
Also wir arbeiten zum Beispiel bei uns im Functional Training Club mit dem Functional Movement Screen. Das heißt, wir screenen die Bewegungsmuster und bewerten die. Es gibt aber auch, ich denke, für jeden Trainer, zum Beispiel bei der gesetzlichen Unfallversicherung, gibt es zur Diagnostik, gibt es ganz, ganz viele Materialien, das kann ich schon sagen. Das habe ich nämlich kurz vorher nochmal so ein bisschen gegoogelt und auch in abgespeckter Art und Weise. Also ich kann sagen, ich bin nicht bei der gesetzlichen Unfallversicherung versichert und möchte auch keine Werbung betreiben, aber die haben echt ganz gute Unterlagen dazu.
Okay, das ist verbucht. Dauerwerbesendung.
Nee. Ja,
alles gut. Solche Praxistipps sind ja auch genau das, was wir auch vermitteln wollen hier mit dem Podcast. Immer raus damit. Praxistipps sind wichtig und ruhig rausgeben.
Genau, aber ich kann dazu sagen, also um zum Beispiel die Bewegungsmuster zu fördern, arbeiten wir bei Eintracht Futsal mit Movement Preparations. Das heißt, wir opfern, das will ich gar nicht sagen, opfern, das hört sich mal so an, als ob wir uns Zeit nehmen, ja, aber wir nehmen uns für die Movement Preparations im Warm-up 5 bis 10 Minuten Zeit. Das sind verschiedene Übungen, wo die Bewegungsmuster, Squat-Position, Ausfallschritt, Einbeinstand trainiert werden, wo man eben die Stabilität verbessert, wo man die Mobilität verbessert, wo man die Herzfrequenz erhöht, wo man die Körperkerntemperatur erhöht. Und es sind 5 bis 10 Minuten, die sollte wirklich jeder Trainer im Warm-up nutzen und kann ich ganz, ganz viel mit erreichen und vor allem also erstmal die Performance verbessern, aber eben auch dafür sorgen, dass sich die Spieler weniger verletzen. Das sollte ja letztendlich das Ziel sein, weil wenn ich einen Athleten habe, der verletzt ist, der kann nicht trainieren. Das ist auf jeden Fall, kann keine Buden schießen. Und wenn ich einen Spieler habe, der nicht verletzt ist, den kann ich halt zunehmend auch härter belasten und am Ende des Tages die Leistung steigern. Das wird das Ziel.
Aber ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, denn ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch nicht jeder Trainer immer diesen Aspekt des Fitness als oder wie Koordination, Agilität als Verletzungsvorbeugung sieht, sondern eigentlich nur als Performance-Maximierung. Ja. Im Sinne nur Leistung steigern im Spiel, anstatt eben auf diese länger mittelfristige Sache dieser Verletzungsreduktion zu gehen. Kann das sein?
Ja, also es ist halt so, dass ganz, ganz häufig als erstes Trainingsziel ist halt sozusagen Performance-Steigerung. Und das sollte aber nicht das Ziel sein. Das erste Ziel sollte sein, dass sich mein Athlet im Training nicht verletzt. Und das zweite sollte halt sein, dass er sich langfristig nicht verletzt. Und als dritten Punkt haben wir dann sozusagen die Performance-Steigerung. Und in der Reihenfolge sollten wir das auch sehen. Denn wenn sich ein Athlet bei mir im Training nicht verletzt und wenn er sich im Spiel nicht verletzt, dann kann ich davon ausgehen, dass er sein Potenzial am Ende seiner Karriere maximal ausschöpfen kann. Und wenn er sich jedoch verletzt, dann habe ich ein Problem. Er kann nicht trainieren und kann halt auch nicht spielen.
Absolut. Also diese Verletzungsprävention ist ja eigentlich wirklich wichtig, gerade im Amateurbereich, wo man nicht so trainiert ist, wo man vielleicht auch oftmals Spieler einsetzt, die erst kurzfristig dabei sind, ja, vielleicht auch manchmal so eine Woche dabei, und sich natürlich auch viel schneller verletzen.
Korrekt. Und was mir ganz wichtig ist, auch nochmal zu erwähnen, wir haben ja im Amateursport auch noch die Besonderheit, dass wir halt meistens Menschen haben, die gerade 9 Stunden gearbeitet haben, mindestens, und viele halt in einer sitzenden Position. Deswegen kann ich wirklich nur noch mal eine Lanze brechen für die Movement Preparation. Die kann wirklich jeder auch bei YouTube nachgoogeln, wenn er Movement Preparations angibt, dann wird da eine ganze Menge ausgespuckt. Und wo man eben sagt, okay, man verbessert halt nachhaltig die Bewegung und die Haltung. Und das ist halt besonders wichtig bei Amateursportlern, die vielleicht gerade 9 Stunden gesessen haben. Und dann ist es für mich einfach nur logisch, dass wir die nicht sofort in eine Laufbelastung schicken können oder dass die sofort aufs Tor schießen. Das kann halt nicht funktionieren.
Mhm. Ist es denn vielleicht so, dass auch eine klassische Aufwärmung nur mit Bewegungen und Ball diese Verletzungsreduktion oder Prävention erfüllen? Oder ist wirklich, nehmen wir dann die Movements, wirklich auch nochmal ein deutlicher Extrapunkt, den diese geben?
Ja, also ich würde das als Extrapunkt auch wirklich fokussieren, weil du halt das sind 5 bis 10 Minuten da, die sollte man investieren, ja, auch wenn die Spieler ab und zu mal ein bisschen jammern. Man kann das auch auflockern mit dem Ball, das ist überhaupt kein Problem, das ist dann so ein bisschen, ich sag mal, up to the coach, ja, also auch diese Übung kann man ein bisschen auflockern, und aber ich würde sie auf gar keinen Fall weglassen, das ist langfristig gesehen auf jeden Fall keine gute Sache.
Und wenn wir vielleicht beim Thema jetzt schon laufender Trainingsbetrieb sind, wie würdest du dir jetzt ausgehend davon, jetzt haben wir schon gehört, du beginnst das Training mit diesen Movement Preparations, ja, mit diesen Grundbewegungsübungen, Stabilitätsübungen. Wie gehst du im Fitnessbereich dann vor? Macht ihr dann nochmal zusätzlich Aufwärmübungen mit Laufen, mit Bewegungen?
Genau, also bei uns, ich kann nur sagen, wie es bei uns im Gym ist, ja. Bei uns im Gym ist es so, dass wir mit Mobilität starten. Das heißt, wir machen Faszientraining mit der Black Roll. Wir starten dann rein und mobilisieren die mobilen Gelenke, ja. Und zwar Hauptfokus ist dabei Fußgelenke, die wir auch im Futsal, im Fußball sind die meistens in der Mobilität eingeschränkt, aber bei fast allen Menschen auch. Ja, das sind sozusagen immer so ein bisschen die Knackpunkte. Dann haben wir die Hüfte. Ja, die Hüfte ist wirklich auch bei fast allen Fußballern oder Futsalern, aber auch beim Alltagsathleten total eingeschränkt, und Brustwirbelsäule. Und so haben wir das halt eigentlich auch bei Eintracht Futsal gemacht oder machen das auch so.
Ja. Also würdest du sagen, oder wie es gemacht hat bei Eintracht Futsal, fürs Futsaltraining umgesetzt, 10 bis 15 Minuten diese Grundbewegungen, ja, und dann nochmal 10 bis 15 Minuten anderweitiges Aufwärmen, also
Aufwärmen
ohne hohe Belastung, sodass man sagt, für die Aufwärmung in Summe würdest du dann sagen, eine halbe Stunde, wenn wir davon ausgehen, so 1,5 bis 2 Stunden Trainingseinheit?
Korrekt. Würde ich so machen. Ist aber auch up to the coach, ja. Ist natürlich so, dass man nicht generalisieren kann. Kommt halt auch immer darauf an, welcher Phase man in der Saison ist, was für ein Spiel steht, ist quasi jetzt vor der Brust. Aber grundsätzlich ist das Konzept natürlich so, ne, dass wir sagen, wir starten rein mit Movement Preparations, gehen dann vielleicht noch ein bisschen an die Koordinationsleiter und anschließend halt an den Ball machen Passspiel und solche Sachen. Ne? Also das passt schon.
Okay. Wie sieht's aus mit Dehnen? Ja, Dehnen ist ja dann doch irgendwie im Amateurbereich, aber auch im Profibereich immer dabei. Ja, es gibt nur wissenschaftliche Untersuchungen, die da eher sehr indifferent sind und sagen, es gibt eigentlich gerade mit hinsichtlich Verletzungsprävention eigentlich keinen Effekt. Andere sehen spezielle Effekte. Dann gibt es Ansätze für bestimmte Problemzonen speziell zu trainieren. Wie ist so deine Erfahrung, was Dehnübungen bringen oder wann bringen sie etwas?
Ja, also muss man wieder so sagen, kommt drauf an. Dehnen ist ja sozusagen ein weitläufiger Begriff für viele Dinge. Muss man so sagen. Bei den Movement Preparation haben wir ein dynamisches Dehnen. Das ist sicherlich nochmal was anderes. Also statisches Dehnen, Formtraining ist halt so, dass das auch was bringen kann. Allerdings würde ich das dann immer mit einem dynamischen Warm-up verbinden. Also auch danach muss man sich wieder dynamisch aufwärmen und die Gelenke stabilisieren. Aber es ist eben so, schon so, wenn man beim Dehnen Effekt erzielen will, muss man halt sehr, sehr lange die Position halten. Und auch danach sollte man die ganze Sache im Bewegungsmuster umsetzen, damit das zentrale Nervensystem sich eben diese neu gewonnenen Gelenkstellungen auch merkt bzw. abspeichert. Ansonsten ist auch das eben nicht unbedingt nachhaltig.
Also diese vielleicht im Amateurbereich weit verbreiteten 5 Minuten links, rechts dehnen, hinten, oben lunken, ist vielleicht eher Psychologie. Genau.
Als korrekt, andere. Aber ich kann zum Beispiel, also wenn ich alle Körperpartien irgendwie so ein bisschen abdehne, dann macht es für mich wenig Sinn. Aber wenn ich sage, okay, ich habe zum Beispiel eingeschränkte Fußgelenksmobilität und ich fokussiere das, keine Ahnung, 2 bis 3 Mal in der Woche und mobilisiere die Fußgelenke vor dem Training, dann hat das natürlich einen sehr, sehr großen Effekt. Wovon ich nichts halte, ist sozusagen alle Körperpartien einmal so ein bisschen anzureißen. Aber einen Fokus zu setzen, das macht für mich sehr, sehr viel Sinn.
Okay, also wenn man wirklich Probleme hat, spezifisch auch weiß, was einem hilft wahrscheinlich. Also wirklich Übungen, die einem wirklich helfen, als vorgemachte Übungen, die allgemein sind, aber gar nicht spezifisch auf das eigene Problem wirken.
Ja, korrekt. Cool. Okay.
Ja, dann würde ich vielleicht als nächsten Punkt ja die Problematik aufführen, Fitnesseinheiten, um Fitness zu schaffen, Schnelligkeit. Du hast ja vorhin schon gesagt, eher Schnelligkeit, schnelle Ballwechsel, schnelle Bewegungen auf kurzem Raum, Antrittsschnelligkeit. Jetzt ist ja die Möglichkeit, entweder man baut diese Elemente in Ball, Passübungen, wie auch immer ein, dass man immer ein Fitnesslaufelement hat, oder man hat wirklich reine Intervallübungen, bei welchen man wirklich sehr intensiv in kurzen Wiederholungen sehr intensiv Schnelligkeit auf kurzen Wegen aufbauen kann. Wie siehst du das in Hinsicht auf Trainingszeiten? Ja, es gibt viele, die haben 1-2 Mal die Woche Training und dann wenige oder gerade im Top-Bereich jetzt 3-4-5 Mal die Woche Training. Wie würdest du da den Schwerpunkt setzen?
Ja, ist auch für mich wieder so eine Sache, wo ich sage, kommt drauf an. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine technisch sehr, sehr starke Mannschaft und ich habe gegebenenfalls wenig Trainingszeit zusammen, dann kann ich auch sagen, okay, pass auf, ich mache die Läufe ohne Ball. Wenn ich aber zum Beispiel eine Mannschaft habe, die technisch auch noch sehr, sehr schwach ist, und zudem halt im Kraftausdauerbereich Schwächen und ich habe nur wenig Trainingszeit, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, wo nehme ich den Ball dann hinzu? Also es ist für mich immer so eine Sache, okay, kommt drauf an, kommt auf den Coach drauf an und kommt vor allen Dingen auch auf die Mannschaftskonstellation an.
Also würdest du sagen, wenn man jetzt vielleicht auch ein Team mit neuen Spielern, neuen Fußballern hat, die gerade erst Futsal lernen, also wo es wirklich erstmal darum geht, passen, Sohleannahme, Pickeschuss, Laufmuster, Rotation zu lernen, dann lieber den Fitnessteil erstmal zurücklassen, weil vielleicht die Leistungssteigerung durch die anderen Sachen schneller geht als Fitness?
Ja, also die Fußballer, es ist ja so, dass viele Fußballer auch im Verein schon Laufelemente im Training enthalten haben. Und da muss man sich schon überlegen, okay, macht es Sinn, die jetzt auch noch läuferisch ohne Ball zu belasten oder macht es Sinn, sie eher an den Futsal heranzuführen und eben sozusagen futsalspezifische Elemente einzubauen. Also bin ich komplett bei dir. Aber das ist eben so eine Entscheidung, die muss jeder Coach aufgrund der Mannschaftskonstellation so ein bisschen auch selber entscheiden. Und was für mich halt auch noch hinzukommt, ist halt, in welcher Saisonphase bist du? Also wenn du gerade am Anfang der Saison bist und bereitest dich auf die Saison vor, dann ist es halt so, dass du meines Erachtens auch, ja, muss ich sagen, bin ich auch zum Teil ein Freund von dem Ball so ein bisschen hinten anzustellen und erstmal vom Unspezifischen zum Spezifischen zu arbeiten. Das heißt, auch da gar nicht mal so sehr in die Richtungswechsel zu gehen, aber halt sozusagen lineare Sprints zu machen. Und dann eben im Laufe der Saison oder im Laufe der Vorbereitung immer spezifischer zu werden. Weil du brauchst ja eine langfristige Planung. Und in meinen Augen ist es so, dass du halt nicht mit den kürzesten Sprints beginnen solltest.
Ah, okay. Spannend. Ist wahrscheinlich auch eine Sache für die etwas professionelleren Kader, die sich nun herausbilden, bei denen man wirklich auch weiß, welchen Kader man über die Saison komplett zur Verfügung hat. Dann diese Vorbereitung wirklich spezifisch zu machen. Jetzt ist aber auch bei meinen Teams, die ich vielleicht auch mal hatte, man fängt mit 20 Spielern an oder 15 und genau. Am Ende hat man von denen 20 eigentlich nur noch 5 und ja. 15 andere. Das heißt, die Vorbereitung war dementsprechend jetzt auch nicht nachhaltig.
Ja, aber es ist halt genauso, wie du am Ende des Tages sagst. Ich meine, wir haben im Fußball einfach eine Sonderkonstellation. Ne? Also wenn du jetzt angenommen, du bist am Anfang der Vorbereitung, hast aber gerade 10 neue Spieler beim Probetraining, ja, dann versuchst du natürlich, die zu triggern und sagen, okay, pass auf, lass uns mal heute geil Futsal spielen. Da wirst du die nicht in eine Stunde lang Läufe machen. Ne, das ist halt so, ich sag mal, im Futsal hast du halt immer auch was Fitness angeht und was futsalspezifische Dinge angeht, hast du eine Sonderkonstellation. Und deswegen sage ich, im Futsal musst du halt viele, viele Dinge beachten. Und da ist es dann immer eine Wenn-Dann-Frage oder kommt drauf an. Halt so, ne? Weil du willst ja die Spieler triggern, du willst sie beim Futsal behalten.
Ja, absolut. Also ein Auftakttraining mit neuen Spielern und dann 100 Minuten ja. Fitness, die super auch sein können, ist natürlich für viele, je nach Präferenz der Spieler, natürlich wahrscheinlich dann eher enttäuschend und so ein bisschen abschreckend.
Ja, oder machst halt sozusagen einen Jojo-Test gleich am Anfang, wenn du 10 neue Spieler hast. Das ist halt für die auch nicht so geil, ne?
Vor allem, wenn man dann auch direkt rausfällt nach...
Ja, genau, richtig.
Ja. Nee, das bin ich da auch ganz bei dir. Ja, was sind denn, wenn wir vielleicht dabei sind, jetzt hatten wir ja schon deine Übungen, die du uns erklärt hattest im Bereich Agilität und Stabilität. Was wären denn so beliebte Übungen von dir im laufenden Trainingsbetrieb innerhalb der Saison? Fitness, also Schnelligkeit, ja. Wir reden ja eigentlich im Fußball, im Futsal nicht über große Ausdauer, sondern um diese Schnelligkeit, Sprints, Explosionskraft. Was gibt es da Übungen, die du empfehlen würdest?
Also grundsätzlich kann ich immer Schlittenläufe empfehlen. Das heißt, dass du sagst, okay, du verbesserst halt die Antrittsschnelligkeit. Das heißt, du hast halt einen Widerstand, gegen den du sprintest. Kannst einen Schlitten schieben oder ziehen. Das macht sehr viel Sinn. Endgeschwindigkeit ist halt die Frage, ob du die im Futsal überhaupt erreichst auf den 40 Metern. Das ist aber sowieso wissenschaftlich auch belegt ziemlich schwierig zu verbessern. Ich würde mich da immer auf Antrittsschnelligkeit fokussieren. Und das kann man halt sehr, sehr, sehr gut durch Krafttraining und eben solche Läufe auch trainieren. Und was so Kraftausdauer angeht, hattest du das ja auch schon angerissen, würde ich halt sehr, sehr viel mit Shuttle Runs arbeiten, mit lateralen Läufen, also auch lateralen Läufen oder eben auch multidirektionalen Läufen. Das heißt, wo du eben sehr, sehr viele Richtungswechsel hast und zwar dreidimensional in alle Richtungen. Ja, das sind so die Ansatzpunkte, mit denen wir arbeiten. Das heißt zum Beispiel, du baust 4 Hütchen auf und es ist eben so, dass du vorher eine Kombination vorgibst und die Spieler laufen halt im maximalen Tempo diese 4 Hütchen ab. Das wäre eine Sache, die wir auf jeden Fall im Training einbauen.
Okay, das ist schon mal auch eine einfach zu realisierende Übung,
ja, ja.
Die dann eben diese Schnelligkeit, diese Richtungswechsel, wahrscheinlich darum geht's. Oder?
Ja, genau. Oder wenn du auch eine noch unspezifische Übung, also nicht so spezifische wie jetzt bei den 4 Hütchen, ist es halt so, dass du auch einfach einen 300 Meter Shuttle Run machen kannst, wo du sagst, okay, du baust halt 2 Hütchen im Abstand von 25 Metern auf und die Spieler müssen eben sozusagen die insgesamt 6-mal hin und zurück anlaufen. Und wenn die Spieler das durchhalten, ich sag mal für 5-6 Sätze, dann das halt auch im maximalen Tempo, dann sind die Spieler auch durchaus fit.
Also das sind auf jeden Fall schon mal gute Sachen, die man umsetzen kann. In Bezug auf diese Antrittsschnellkraft mit dem Schlitten, finde ich auch spannend. Jetzt haben wahrscheinlich die wenigsten Schlitten oder Sachen, die man sich an den Körper dran hängen kann. Hilft es da auch einfach, was in der Hand zu halten, also einfach Gewicht aufzubauen, damit zu rennen? Oder was könnte man machen mit Dingen, die man hat, die man so klassisch in so einer Sporthalle hat?
Klassisch in der Sporthalle hat man, habe ich auch tatsächlich schon gemacht, hat man einen großen Kasten. Da kann man tatsächlich die Bremse reinhauen. Und muss natürlich gucken, wie viel Widerstand das gibt. Ja. Und kann den Kasten halt durch die Halle schieben. Ah, zu empfehlen ist es nicht, wenn extreme Schleifspuren in der Halle entlassen werden. Das ist dafür nicht so gut. Aber es gibt halt tatsächlich Kästen, wo unten so ein bisschen Filz drunter ist. Und da klappt das wunderbar. Also das geht.
Okay. Ja. Geheimtipp. Genau,
aber es geht aber auch mit Gummibändern. Ne? Dass du sagst, du machst halt partnerweise eine Konstellation, wo eben der Vordermann das Gummibändchen um den Bauch hat und der Hintermann gibt halt sozusagen den Widerstand vor und geht halt leicht mit und der Vordermann gibt halt Vollgas über 15 Meter, sag ich mal.
Ja. Okay, auch schön, ja. Also auf jeden Fall habe ich letztens rausgehört, es muss auf jeden Fall was geschoben oder gezogen werden. Das Gewicht darf nicht am Körper selber sein, also jetzt irgendwie so klassisch Medizinball schleppen. So, das wäre jetzt nicht der Effekt.
Ja, du hast halt sofort die Arme raus, ne? Also natürlich kannst du auch was machen in Sachen Lauftechnik, dass du sagst, okay, du hast zum Beispiel die Medizinball über Kopf und du machst High Knees, das würde dir auf jeden Fall auch helfen, weil du hast halt eine maximale Hüftstreckung und maximale Hüftbeugung auf der anderen Seite. Das hilft dir auf jeden Fall in Sachen Lauftechnik, aber dass du jetzt sozusagen was trägst und sprintest rüber, bin ich halt eigentlich nicht so Freund von. Also es würde dich in der Geschwindigkeit, denke ich, nicht verbessern.
Okay, da haben wir, glaube ich, schon mal bei dem Punkt schon mal gute Praktikertipps dabei, die jetzt auch jeder umsetzen kann. Das ist natürlich klasse, dass man das auch in dem Bereich weiterbringt. Ja, letzter Punkt vielleicht, wenn man das unter dem Aspekt laufende Trainingsbetrieb fassen will. Was würdest du jemandem empfehlen, der entweder neu zum Team kommt oder auch jemand, der lange verletzt war und jetzt gerne außerhalb des Trainings Futsal, Fitness, Mobilität oder Agilität aufbauen möchte? Was gibt ja immer diese Runtastic Laufwege, ja, ich bin wieder 20 Kilometer gelaufen, was ja nicht schlecht ist. Wenn man jetzt aber sagen will, okay, es geht wirklich um den Leistungsbetrieb jetzt im Futsal, hast du da andere Tipps oder ist es auch gut, wenn man das macht? Wie ist so deine Ansicht? Was würdest du jemandem so empfehlen?
Also ich verteufel die Weitläufe nicht. Ich bezweifle nur, dass wenn ich ausschließlich Weitläufe mache, dass es mich auf den Platz weiterbringt. Also ich empfehle auf jeden Fall immer, wenn mich jemand fragt, Shuttle Runs. Das heißt, wo du wirklich entweder zwei Hütchen hast, die du anläufst und mit maximaler Intensität. Was noch futsalspezifischer ist eben, wenn du sehr, sehr viele Richtungswechsel hast, und zwar in jede, auf jeder Bewegungsebene. Das heißt, im Prinzip linear nach vorne, lateral zur Seite und irgendwo auf der Transversalebene, das heißt, irgendwie eine Rotationsbewegung drin hast. Da hast du alle Bewegungsebenen drin. Und das ist auf jeden Fall natürlich viel, viel futsalspezifischer, als jetzt in den Wald zu gehen und dort, im Prinzip, stumpf die Ausdauer zu trainieren, ohne dass du eben Richtungswechsel hast.
Also dann sollte man den Spielern, die dann eben außerhalb des Trainings sich einen Ort suchen, eher empfehlen, sich einen kleinen Ort zu suchen, vielleicht eine 10x10 Meter Ebene, wo man eben diese kleinen Sprints dann eben machen kann.
Korrekt. Bewegen, so. Okay. Du brauchst nicht viel Platz. Ne? Also es gibt im Prinzip, im Futsal gibt es eigentlich keine Ausreden. Ne? Der Platz ist ja so klein, da gibt es keine Ausreden, dass du die Sprints nicht machen kannst. Und wie du es schon gesagt hast, wenn du einen Platz hast mit 5x5 Metern, du kannst die vier Hütchen aufbauen und kannst unterschiedliche Konstellationen ablaufen. Wunderbar, just do it. Das ist es.
Ja. Okay, super. Dann.
Aber was ich halt auch noch sagen muss, ist halt, dass andere Komponenten wie Kraft und Stabilität natürlich auch sehr, sehr wichtig sind. Also es sind nicht ausschließlich Läufe, sondern der Athlet sollte grundsätzlich natürlich eine ausgeprägte Beinmuskulatur haben, eine stabile Hüfte. Das sind halt alle solche Sachen, die sollte man eigentlich auch außerhalb des Futsaltrainings, ich sag mal, für sich alleine oder eben mit einem Trainer zusammen machen, damit man vorankommt.
Also Fitnessstudio parallel zur sagen wir mal, nennen wir es mal einfach Ausdauerfitness, Schnelligkeitsfitness, eben dann Fitness, also Muskelaufbau im Fitnessstudio.
Genau, meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Allerdings nicht, und das kann ich hier nur betonen, nicht an stationären Geräten. Das heißt nicht, wo man sich irgendwie raufsetzt und den quasi an irgendwelchen Geräten, an der Beinpresse arbeitet, sondern möglichst frei, weil es ist halt so, dass du dich auf dem Platz natürlich auch gegen die Schwerkraft stabilisieren musst. Und wenn du dich auf ein Gerät setzt, wird eben ja eigentlich die Stabilisationsfunktion des Körpers komplett eliminiert. Und es ist völlig unnatürlich und man hat nur einen sehr, sehr geringen Übertrag zum Futsal oder überhaupt zum Alltag, zum Sport generell.
Jetzt bin ich da total leinhaft, weil ich echt nicht so oft in Fitnessstudio gehe. Was würde man denn im Fitnessstudio, außer, also ich kenne nur diese Geräte, so stelle ich mir das vor, und was würde man denn dann machen dann? Also gibt es dann so Freiflächen, wo man dann eben andere Sachen trainieren kann? Was wäre das so?
Genau, also was die Beinmuskulatur angeht, kann man halt klassische Squats machen, man kann Split Squats machen, dass man eben auch die Bewegungsmuster ansteuert, die man eben auf dem Platz auch braucht. Also eine Squat-Position ist ja nichts anderes als die Bereitschaftsstellung, wenn jetzt angenommen es kommt ein Angreifer auf mich zu, ich habe einen parallelen Stand, mein Po ist zurückgeschoben, mein Körperschwerpunkt ist ein bisschen abgesenkt und das trainiere ich dann im Prinzip über den gesamten Ausmaß der Bewegung. Wenn ich Squats mache, gehe ich tief in die Hocke und komme einmal wieder komplett nach oben hoch und wiederhole das natürlich mehrfach. Und ich habe ja einen direkten Übertrag zum Platz. Ja, oder wenn ich jetzt eine Split-Squat-Position einnehme im Fitnessstudio und belade das vielleicht noch mit Gewicht, dann habe ich eben sozusagen im Prinzip eine Abbremssituation im auf dem Futsalplatz. Oder wenn ich jetzt sage, okay, ich trainiere im Fitnessstudio irgendeine einbeinige Position, wie zum Beispiel einbeinige Kniebeuge, dann habe ich eben auch den Einbeinstand trainiert, der mir zum Beispiel beim Schießen hilft. So, ne? Mhm. Und das sind halt so Sachen, die werden, wenn du dich auf eine Maschine setzt im Fitnessstudio, kann ich, sehen wir immer, immer wieder, natürlich, weil wir sehr, sehr viel Erfahrung haben im Fitnessbereich. Das bringt halt, also in meinen Augen bringt das gar nichts, es sei denn, du kommst eben nach einer Verletzung wieder und versuchst halt einzelne Muskelpartien wieder aufzutrainieren. Ja, aber ansonsten, wenn du fit bist, macht das gar keinen Sinn.
Also aus eigener Erfahrung aus hat man auch mal Spieler beobachtet, die eben schon zusehends dann Pumpen waren und dann auch Muskeln aufgebaut haben, aber langsamer wurden. Also dann sag okay, man hat gemerkt, dass irgendeine Agilität genau abnimmt, obwohl Muskeln mehr sind in Beinen, trotzdem nimmt die Beweglichkeit vollkommen ab.
Ja, wahrscheinlich. Ja, korrekt. Absolut. Ja, weil es halt nicht funktional trainiert ist, ja. Ja.
Okay, das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Punkt, den mit Sicherheit einige da draußen jetzt auch mitnehmen werden und auch voll sicher auch helfen wird. Ja, wir hatten so ein bisschen zur Vorbereitung, das ist ja auch mal so ein klassischer Punkt, wo man sich, wie du auch schon meintest, noch mehr dem Thema klassisch widmet, Fitness, Agilität, Koordination. Und hat es ja auch schon gesagt, so Waldläufe im Futsal jetzt jedenfalls nicht so hilfreich, eher Intervallübungen, Stabilitätsübungen, Koordinationsübungen. Was immer wieder gemacht wird oder eingeführt wird, sind dann die Fitness-Tests. Und das finde ich auch immer ganz spannend. Ich hatte auch beim Mr. Futsal selber mal den Artikel vor ein, zwei Jahren, den Tiefere-Test, der aus dem Basketball kommt, wo man eben auch Hütchen abläuft in über das ganze Feld. Also dann diese 40 Meter oder wie lange, wenn man einmal rumläuft, ist ja mehr. Ja. Also einmal ums Feld laufen, Hütchen ablaufen, Timestop, 20 Sekunden Pause, nochmal laufen, nochmal Timestop und dann die Zeiten theoretisch wiederholen in Wochenweise oder jedes Vierteljahr und guckt, ob sich die Zeiten verändert haben. Und der andere Test, den ich jetzt kenne, den habe ich selber noch nicht gemacht, aber weiß, dass man den aufs Einsatz ist, der Jojo-Test, ja, den man auch, vielleicht kannst du dazu auch nochmal ausführlicher was sagen, wenn du da vielleicht auch noch genauer drin bist. Wie stehst du zu den Tests und gibt es noch andere Tests, die du vielleicht gemacht hast bei Eintracht oder auch empfiehlst?
Also ich finde den Tiefentest ist natürlich sehr, sehr spezifisch auf Futsal bezogen, beziehungsweise auf Hallensport generell. Finde ich sehr, sehr gut, weil du hast halt eben genau diese Parameter, du hast viele Richtungswechsel, du arbeitest quasi ja nur im Sprintbereich und der ist auf jeden Fall sehr, sehr spezifisch auf Futsal und das passt auch. Was du halt sozusagen in der Organisation, ich weiß nicht, wie ihr das umgesetzt habt, für mich ein bisschen schwierig ist immer so ein bisschen der Faktor Zeit, weil du hast ja im Prinzip nur einen Spieler, der läuft und das ist für mich ein bisschen schwierig umzusetzen, ansonsten aber natürlich ein super Test, weil er sehr, sehr auf Futsal bezogen ist. Ansonsten der Jojo-Test, Das ist sozusagen ja dieser, eigentlich der klassische Intervalltest, wo man eben im Abstand von 20 Metern jeweils zwei Hütchen hat. Und man hat eben einen Richtungswechsel, allerdings nur auf der anderen Seite. Und dann läuft man sozusagen einen Sprint zurück. Und nach einer bestimmten Zeit hat man halt dieses erneute Piepen. Und das Piepen wird halt immer geringer, sodass die Geschwindigkeit immer erhöht werden muss. Sicherlich in meinen Augen nicht so futsal-spezifisch, weil man eben nur einen Richtungswechsel hat und sozusagen eine lineare Belastung. Das heißt, man läuft ein Hütchen an und wieder zurück. Was aber sehr, sehr schön ist, ist, dass natürlich der Faktor Zeit sehr, sehr gering ist und dass sich im Prinzip die Spieler direkt vergleichen können. Also es gibt unterschiedliche Levels der Geschwindigkeit und man hat ja so ein bisschen den Challenge-Faktor. Das heißt, ja, okay, ich habe diesmal Level 10 erreicht, nächstes Mal möchte ich auf jeden Fall Level 11 erreichen. So, das ist halt ganz schön. Von der Spezifität würde ich auf jeden Fall den tiefere Test bevorzugen. Was die Umsetzung angeht, von der Einfachheit, ist halt der Jojo-Test meines Erachtens ein bisschen einfacher umzusetzen. Aber das ist auch up to the coach. Kommt drauf an, wie viele Spieler ich habe und wie viel Zeit am Ende des Tages.
Also Erfahrung mit dem tieferen Test kann ich dir, also gibt zwei Probleme. Die erste ist wirklich, dass du die ganze Halle belegen musst. Wir haben das dann gelöst, dass in der Mitte man dann Übungen gemacht hat, irgendwie Fußball, Tennis oder ein kleines Spiel, was man also macht, oder hinter dem, vor dem Tor, wenn man Platz hat, hinter dem Tor und vor dem Tor, kann man dort vielleicht auch noch Spielform, Passform machen. Man kann also die anderen so ein bisschen am Laufen halten, aber natürlich immer die Spieler ranholen, die nächsten. Ja, das ist schon, ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Und der andere Nachteil, man muss sich genau aufschreiben, wo die Hütchen stehen. Also das ist jetzt auch nicht so einfach, weil wenn man diesen Test ja wiederholt, und er ist eher gedacht, um zu schauen, ob die Ausdauerkraft oder die Ausdauerlänge sich über die Zeit verbessert, oder die Erholungskraft des Körpers in dieser Pause. Und dafür müssen ja die Hütchen zwischen den beiden Tests, die vielleicht ein Vierteljahr auseinander liegen oder zwei Monate, wie auch immer, da müssen die Hütchen ja eigentlich exakt an derselben Stelle stehen. Also der Aufbau muss exakt gleich sein. Was vielleicht dann nicht ganz so einfach ist, man muss halt gut abzeichnen, aber der war wirklich, ist wirklich auch anstrengend, man überlegt dann nur einmal ums Feld laufen, kurz Pause nochmal, also die Spieler, mit denen ich das gemacht habe, jetzt war jetzt auch nicht im oberen Pro-Bereich, klar, aber es war dann schon ziemlich anstrengend und die Unterschiede zwischen den Spielern waren auch deutlich, was man dann auch vielleicht nicht denkt, aber der Jojo-Test aufgrund dieser Challenge-Faktor kann ich genau, also exakt, ja, auch wiedergeben, ist auf jeden Fall auch die Idee, dann das nächste Mal auch den mal mitzumachen, einfach weil alle dabei sind. Hast du was anderes, was man machen könnte, um irgendwie das Fitnesslevel abzufragen von Spielern?
Ja, also man könnte sich natürlich auch einen eigenen Test basteln. Ist halt auch der Kreativität des Coaches überlassen. Was halt sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich, dass genau das, was du eben angesprochen hast, dass in irgendeiner Weise man den Test standardisiert. Weil man natürlich nicht einfach nur testet und das dabei belässt, sondern man macht ja einen Test, um anschließend zu trainieren und sich dann eben sozusagen zu verbessern und das den Spielern eben auch aufzuzeigen. Und dann sollte er halt schon dem gleichen Standard entsprechen. Aber es macht natürlich durchaus Sinn, sozusagen einen Test zu basteln, der den Laufwegen der Spieler im eigenen System entspricht. Mhm. Und das ist aber auch so eine Sache, auch up to the coach. Man kann, denke ich, was Training angeht, sehr, sehr kreativ sein und man kann sich eben auch einen eigenen Test letztendlich basteln. Wenn man eine gewisse Rotation im Spiel läuft, dann kann man auch die in einen Test einbauen und vor allen Dingen auch futsal-spezifische Elemente einbauen, dass man in irgendeiner Weise einen Ball am Fuß hat und Passübungen oder Dribblings absolviert und dann anschließend wieder in eine Laufbewegung geht. Ich denke, da ist man sehr, 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 sehr offen. Anschließend hat man die Zeit. Und wenn man es irgendwie standardisiert bekommt, dann ist das, denke ich, eine überragende Sache.
Ja, absolut. Super Ansatz, das auch nochmal motivierend, weil irgendwie verlässt man sich dann doch auf diese Tests, die es schon gibt und macht die blind. Ja, und klar, wie du schon sagst, bestimmte Rotationen erfordern komplett anderes Bewegungsmuster und auch Bewegungsverhalten. Ja, oder Anlauf an den Gegner in der Defensive ist ja auch was ganz Spezifisches vom Futsal, was es weder im Basketball noch im Handball vielleicht gibt.
Ja, ja.
Okay, dann auch Tipp, ja, macht einfach den eigenen Test für euch und dann messt ihr einfach und habt Vergleichswerte, ne?
Aber grundsätzlich kann ich nur jedem empfehlen, also wer es nicht macht, Leistungstests durchzuführen. Wichtig ist eben, dass man im Anschluss nach einer gewissen Zeit den Test wiederholt. Also es ist noch kein Spieler von dem Test besser geworden. Das heißt, man macht einen Test und geht dann in die Trainingsplanung und macht dann einen Retest und guckt, ob das, was man an der Planung gemacht hat, auch fruchtet.
Und das macht natürlich halt vorher nach.
Ja, genau. Und das macht natürlich hochgradig Sinn. Wenn man es nicht macht, hat man eben eigentlich keine Trainingssteuerung.
Ja, hast du noch sonst Übungen für die Vorbereitung, weil wir ja gerade bei der Vorbereitung waren, die man im Futsal, die du gerne gemacht hast, die gut für die Vorbereitung gehen, anstatt jetzt im laufenden Spielbetrieb? Oder ist es eigentlich egal, wenn man jetzt die Fitnessübung nimmt, oder?
Also was halt immer, also wenn man jetzt in die Vorbereitung geht, könnte man natürlich den Fokus auch noch mehr auf die Rumpfmuskulatur legen, was halt sehr wichtig ist, dass man die Gesäßmuskulatur aktiviert, weil es halt der stärkste Hüftstrecker ist und sozusagen im Sprint vorantreibt. Aber natürlich genauso ist der sozusagen die Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur wichtig. Und das eben ohne Crunches, das kann ich auch nur noch mal jedem ans Herz legen. Wenn ich noch irgendwo Sit-Ups sehe, dann werde ich meistens wahnsinnig, weil die Rumpfmuskulatur natürlich die Funktion hat, die Wirbelsäule aufrecht und stabil zu halten und nicht zu beugen. Aber das sehe ich auch noch, ist unfassbar, wie häufig ich das auch noch sehe. Und da auch nochmal der Appell, viel durch Planks arbeiten, bringt viel, viel mehr, als irgendwelche Crunches zu machen. Also Rumpfmuskulatur wäre für mich auch noch was, auf jeden Fall, für die Vorbereitung, was sehr, sehr wichtig ist. Und
also die Blanks wären was für die Rumpfmuskulatur?
Ja, die wären für die Rumpfmuskulatur, genau. Okay. Mhm. Dass man halt sozusagen in eine Plank-Position, also in Frontstütz auf Deutsch geht und sozusagen in der Position die Wirbelsäule stabilisiert, ja.
Genau, kann ja auch jeder googeln, findet dann Blanks ja. Relativ schnell. Und okay, guter Punkt, glaube ich, den auch nicht alle berücksichtigen oder nicht auf der Schirm haben, das auch intensiver zu machen, weil man im Fitness immer eher diese Laufschnelligkeitssachen hat, als eher die Stabilität.
Ja, es ist natürlich, auch eine Kernfähigkeit, die man haben muss im Futsal, wo man ist ja kein Rocket Science. Aber wichtig ist halt, dass man eben die, also das kann ich halt nur nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass die Spieler Qualität in der Bewegung haben, weil sie sich sonst einfach in den Laufbelastungen verletzen werden. Mhm. Und das wollen wir einfach nicht.
Absolut. Nee, das absolut nicht. Ja, dann kommen wir zum letzten Block. Spiel. Ja, am Spieltag. Fitness, Aufwärmung, wie auch immer. Was würdest du für Aufwärmübungen vor dem Spiel empfehlen? Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da was Spezifisches, auf was man achten sollte im Futsal?
Wir haben auch klassisch mit den Movement Preparations gearbeitet. Also es ist halt so ein Standard. Aber es ist ja eben auch wichtig, dass du sagst, okay, du bereitest das zentrale Nervensystem aufs Spiel vor. Wir haben natürlich da auch dynamische Sachen eingebaut, wie man das so macht. Natürlich auch futsal-spezifische Dinge. Aber jetzt auch also kein Rocket Science, wo man sagt, okay, das ist was völlig Außergewöhnliches. Wichtig ist eben, dass man den Körper maximal auf die Belastung vorbereitet und dass sich das Warm-up halt langsam steigert. Und aber ansonsten ist das ähnelt das sozusagen jedem anderen Warm-up auch vom Spiel.
Würdest du in die Vollen gehen in der Aufwärmung? Also wirklich, dass man am Ende der Aufwärmung vor dem Spiel eine Vollbelastung hatte?
Also ich brauche das schon. Es gibt aber auch Spieler, die das nicht so gerne haben. Also es ist auch so ein bisschen spielerabhängig. Jeder Spieler ist da anders und wird sich da auch dementsprechend zurücknehmen. Ne? Also ich war so einer, der schon so ein bisschen die Pumpe auch spüren musste oder auch die Pumpe spüren muss. Aber das ist halt auch so ein bisschen up to the coach.
Okay. Ne?
Und hängt spielerabhängig.
Ja, das ist ja wirklich auch psychologisch einfach vom Spiel. Jeder für sich selber seine Routine. Ne? Routine hilft einem bei Automatismen dann und unter Drucksituationen am besten. Absolut. Thema Auswechslung. Was sind wir jetzt dann natürlich im Fitness, im Spiel und auch im Leistungsbereich dann hinsichtlich der Leistungsfähigkeit? Und ja, warum, erklärst du vielleicht mal aus deiner Profisicht nochmal, warum, wann sollte man wechseln? Ja, und warum ist das auch wichtig, dass man wechselt für die eigene Leistungsbereitschaft im Spiel?
Ja, ist natürlich so, dass man, also man sollte spätestens dann wechseln, weil wir haben es vorhin ja auch schon ein bisschen angerissen, wenn man weiß, okay, den nächsten Sprint, den kann ich nicht mehr mit 100% angehen. Und gegebenenfalls ist es so, dass ich während des Spiels, dass sich natürlich meine Regenerationszeiten auch verlängern werden. Ne? Das heißt, wenn ich den ersten Wechsel schon so ein bisschen zu lange rauszögere, dann habe ich das Problem, dass sich natürlich schon dann sehr, sehr viel Laktat ansammelt und ich auf der Bank vielleicht länger brauche zu regenerieren, als wenn ich schon den ein oder zwei Sprints vorher rauskomme. Und ich bin aber meistens immer ein Freund, ich bin auch ein Spieler, der sehr, sehr, sehr lange auf dem Platz geblieben ist. Also wenn ich das, ist auch so ein bisschen so eine psychologische Sache, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann dem Spiel noch was geben, dann ist natürlich je nach Spielsituation auch so, dass die Spieler dann auf dem Platz bleiben sollten. Es ist aber auch so, dass man die ersten Wechsel auf jeden Fall nicht zu lange rauszögern sollte, weil natürlich, umso länger ich auf dem Platz bleibe, umso länger brauche ich dann auch in der Regenerationsphase.
Und desto mehr wird dann die Leistung und abnehmen.
In ja, hinten noch abnehmen, definitiv. Wieder. Ja, also wenn ich sehr, sehr lange auf dem Platz bleibe, kann ich davon ausgehen, dass ich in der nächsten Wechselphase, wenn ich wieder auf dem Platz bin, auf jeden Fall nicht so lange spielen kann.
Achso, sonst noch Fitness-Tests, Fitness-Tipps für den Spielbetrieb während des Spiels, vor dem Spiel und auch nach dem Spiel, auslaufen, Stichwort, da irgendwas, was du empfiehlst oder auch was du siehst, immer wieder siehst, aber sagst, bist eigentlich nicht so ein Freund davon.
Okay. Ja, was auf jeden Fall Sinn macht, ist nach dem Spiel sozusagen, dass man einen Cooldown macht. Klassisches Auslaufen kann man machen, dann sollte man es aber allerdings auch richtig machen. Ansonsten ist es für mich immer so ein bisschen der Alibi-Effekt. Ich meine, wir kennen das selber alle. Die Runden werden immer kleiner und die letzten Jungs, die gehen. Was halt sehr, sehr viel Sinn macht, ist meines Erachtens, dass man nach dem Spiel eine Phase hat, wo man gemeinsam die Gelenke mobilisiert, wo einfach so ein bisschen lockere Bewegung drin ist. Ja, also vom Auslaufen bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan, weil es halt zu sehr ein Alibi ausartet. Aber am Ende des Spiels nochmal gemeinsam, ist auch so ein psychologischer Faktor letztendlich, wenn alle gemeinsam den Tag beenden, wenn man ein bisschen Faszien, die mit der Faszienrolle arbeitet oder die mobilen Gelenke mobilisiert, das hat halt einen sehr, sehr guten Effekt.
Gilt dann wahrscheinlich auch genauso für den Trainingsbetrieb. Das hat man jetzt völlig vergessen, auch im ja. Training, natürlich nach dem Training dann wieder Cooldown, dann dasselbe ja. eben.
Und da ist halt auch sehr, sehr gut, wenn man halt einen Fokus setzt, gerade wenn man nach dem Training oder in der laufenden Saison ist und man merkt zum Beispiel, das Coole ist nämlich an den Movement Preparations, man kann selber schon so ein bisschen screenen, das heißt, wenn zum Beispiel jemand einen Deep Squat nicht, man nennt das so Ass to Grass, ja, also wenn man den Po nicht nach unten kriegt, dann kann es daran liegen, dass meistens die Fußgelenke eingeschränkt sind. Und wenn ich das bei mehreren Spielern beobachte, dann kann ich das natürlich sehr, sehr gut in den Cooldown einbauen oder eben in die Warm-up-Phase aufnehmen, dass ich sage, okay, ich mobilisiere die Sprunggelenke am Ende oder am Anfang und habe natürlich einen sehr, sehr nachhaltigen Effekt und die Spieler sind sehr, sehr dankbar. Und auch die Übung, wenn ich jetzt bei YouTube eingebe, Mobilisation, Sprunggelenk, dann kriege ich unfassbar viel inzwischen ausgeworfen.
Okay, das wäre so das ein Punkt eben, den du machen würdest, dann beim Cooldown, diese
ja, Mobilisierung. Okay.
Mhm. Ja, das ist ein guter Praktiker-Tipp. Kann ich direkt auch selber mitnehmen alles. Ja, sonst glaube ich erstmal, dass wir den Katalog wirklich jetzt futsalspezifisches Fitness, Agilitäts, Stabilitäts Training und auch Anforderungen echt jetzt mal einen größeren Umschlag gemacht haben. Gibt es bei dir noch Aspekte, die du vielleicht erwähnt haben möchtest, wo du hinweisen möchtest? Vielleicht auch Fehlverhalten, wo es viele falsch machen oder so?
Also ein Punkt ist halt immer wieder, was ich sehe, es betrifft die Rumpfmuskulatur, dass eben die Rumpfmuskulatur eine Haltefunktion hat und eben keine Flexion Funktion hat, sondern echt sozusagen in einer aufrechten Position trainiert werden sollte. Ja, wir sehen immer wieder natürlich Sachen, wo wir sagen, das macht nicht viel Sinn. Ja, dann müsste man im Prinzip Aufklärungsarbeit leisten, aber das wirst du halt auch nicht immer schaffen. Ne?
Und dafür bräuchte man auch nochmal den extra Podcast, dann nochmal die.
Der brauchst du einen extra Podcast, das kann ich dir sagen, Daniel.
Ich glaube, wir haben so viel angesprochen und ich hoffe, dass alle Zuhörer das jetzt in dem Verein die Idee mitnehmen könnt. Es war also auch für mich viel dabei, was man auch einfach umsetzen kann, was man einfach aufnehmen kann und berücksichtigen kann. Auch so ein paar Urban Legends, glaube ich, mal besprochen und mal
in Urban Kessel. Legends.
Ja, so Waldlauf oder sowas.
Ja, aber ja, sowas. Stark.
Ist zum Beispiel in dem Bereich oder Auslaufen. Ich fand das total spannend mit dir, Arne. Danke dir, danke den Zuhörern und wünsche dir in deiner Arbeit zum einen als Fußballspieler oder Planleiter noch viel Spaß in Zukunft mit deiner Familie, alles Gutes und natürlich auch mit deinem Gym, dass es da läuft und dass du da die Leute ordentlich aufklärst und fit machst.
Ja, vielen Dank, Daniel. Das werden wir tun.
Mach's gut. Tschüss, Arne.
Juhu, ciao, ciao, Daniel.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.